Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
Wir hätten uns alle in jeder Hinsicht ein besseres Ergebnis gewünscht.
Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben.
43,8%.
Mir ging durch den Kopf, dass das wirklich ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt ist.
Wir werden in diesem Landtag immer der Antagonist der Rechtsextremen sein.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Wenige Tage ist es nun her, dass Sachsen-Anhalt gewählt hat, einen neuen Landtag. Und auch wenn die Regierungsbildung absehbar kompliziert wird, eines ist schon jetzt klar, Wahlsieger ist die AfD. Und damit hat womöglich erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder eine rechtsextreme Partei eine Machtoption in einem deutschen Parlament. Und damit ist auch etwas eingetreten, wovor die Zivilgesellschaft in Sachsen-Anhalt über Wochen vor der Wahl schon gewarnt hat. Und jetzt ist die Frage, wie blickt die Zivilgesellschaft darauf? Wie will sie damit umgehen? Welche Konsequenzen zieht sie daraus? Und darum soll es in dieser Folge von 2,1 Millionen gehen. Damit ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Max Hunger, Host dieser Folge und Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung. Ich sitze aber nicht wie sonst üblich im Studio in Halle, sondern bin heute hier bei der Volksstimme in Magdeburg. Wir nehmen auf am Mittwochvormittag und mir gegenüber sitzt ein Mann aus dieser Zivilgesellschaft. Er ist schon seit über 10 Jahren Landesjugendpfarrer und einer der Mitbegründer, Mitorganisatoren des Bündnisses Sachsen-Anhalt weltoffen. Und damit ganz herzlich willkommen, Peter Herford. Schön, dass Sie da sind.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Mich beschäftigt das Wahlergebnis die paar Tage nach der Wahl immer noch sehr. Ich habe schon viele Gespräche geführt mit Bekannten, Freunden, Familienangehörigen aus Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Ihnen auch so ist. Sie sind unter anderem Mitbegründer dieses Bündnisses und waren auch auf der großen Demo am Domplatz, die am Samstag vor der Wahl war, und waren auch in der Stadt am Wahlabend unterwegs. Als Sie um 18 Uhr die ersten Wahlergebnisprognosen gesehen haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema, beobachte da auch die Entwicklung natürlich der AfD. Nicht umsonst haben wir bereits 2024 zu Jahresbeginn unser Bündnis gegründet, sind damals nach den Korrektivrecherchen aktiv geworden mit der großen Demo, haben deswegen das Demokratiefestival am Samstag auf die Beine gestellt und haben großartig dort gefeiert. Das war eine fantastische Stimmung. Und dennoch war mir klar, das Ergebnis am Sonntag wird verheerend werden. Da habe ich nicht keine großen Hoffnungen drauf gesetzt, in welchem Umfang es kommen wird. Das war natürlich dann noch spannend, aber ich habe schon damit gerechnet, dass es über 40% sein werden. Und als dann am Sonntag, wo ich wieder auf dem Domplatz war, um 18 Uhr dann die Hochrechnungen reinkamen, hat sich das genauso bewahrheitet. Also von daher war ich nicht überrascht von dem Ergebnis. Und ich habe dann da auch noch eine Rede gehalten und dann gab es verschiedene Interviews auch noch dazu von den, da war ja sehr, sehr viel Medien auf dem Platz. Aber ich habe beim Nachhausefahren gemerkt, als mich auch noch Leute so anriefen, angesprochen, angeschrieben haben, dass das auch emotional natürlich schon auch was mit mir macht, dieses Ergebnis, weil das jetzt eine Realität ist, was vorher eine Befürchtung ist. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied.
Jetzt ist dieses Bündnis, über das wir gesprochen haben, Sachsen-Anhalt weltoffen, da sind 300 Vereine, Organisationen, Gruppen dabei. Das ist aus ganz verschiedenen Teilen der Zivilgesellschaft, Sozialverbände wie die AWO, aber auch Gewerkschafter, Menschen aus der migrantischen, christlichen und queeren Community. Und das sind ja alles Menschen, die, sollten wir eine AfD-Landesregierung bekommen, auf die ein oder andere Weise davon betroffen wären. Was haben Sie denn für Reaktionen aus diesem Teil der Zivilgesellschaft bekommen? Wie geht's den Leuten?
Also das ist schon auch ein sehr breit in den Reaktionen. Also die einen, die auch schon denen bewusst war, das wird ein Desaster, dieses Ergebnis für die Zivilgesellschaft. Und ich habe aber eben auch Leute gehört, sprechen, hören, die da persönlich intensiv davon betroffen sind. Also Menschen, die also mit migrantischen Wurzeln sind oder eben, wie Sie auch schon sagten, aus der queeren Community kommen, die auch sagen, oh Gott, Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier in diesem Land noch weiterleben kann und weiterleben will, ob ich das meiner Familie, meinen Kindern zumuten kann, hier weiter zu sein. Weil das sind ja alles so Einzelthemen, die sich in dem AfD-Wahlprogramm wiederfinden, die aber direkte Auswirkungen auf Menschen haben.
Erinnern Sie sich an eine bestimmte Reaktion, ein Nachrichtengespräch, das Sie geführt haben?
Also was ich dort wahrgenommen habe, sind natürlich, also gerade von queeren Menschen, die da wirklich Sorge haben, weil sie auch diffamiert werden von der AfD, als pervers beschrieben werden, dass die das furchtbar finden. Ich habe dann auch Menschen gehört, die hier schon seit vielen Jahren wohnen und sagen, in so einem Land, also aus mit migrantischen Wurzeln, in so einem Land sehe ich keine Zukunft für mich, ich werde hier wegziehen. Wir alle wissen nicht, was nachher tatsächlich dort passiert, wie Menschen reagieren, aber ich selber sehe das auch mit Sorge. Ich habe selber auch Enkel, Töchter, wo die auch eine Begleitung in der Schule brauchen. Und wenn dort von der AfD getont wird, dass Inklusion gescheitert ist und dass dann auch diese inklusionsbegleitenden Kräfte, dass es eine Belastung sind, diese Kinder für die anderen Kinder oder für den Unterricht sind, dann finde ich das gruselig. Menschen unwürdig und verachtend, und da mache ich mir gewaltige Sorgen und sehe das eben auch bei anderen, dass das so ist.
Jetzt, ich habe schon gesagt, die Regierungsbildung wird wahrscheinlich kompliziert, aber so wie es derzeit aussieht, halte ich es persönlich für relativ wahrscheinlich, dass wir auf die eine oder andere Weise eine AfD-geführte Landesregierung bekommen werden. Das ist ja eigentlich was, wogegen es eine große Mobilisation aus der Zivilgesellschaft gab. Also wochenlang haben ganz verschiedene Initiativen, das geht bei Taktisch Wählen los, endet bei Statements, die von der Kirche kommen, von verschiedenen Sozialverbänden. Da gab es, das glaube ich, viel Herzblut und Zeit reingeflossen, um sowas zu verhindern. Jetzt ist das passiert. Ist dieses Engagement aus Ihrer Sicht gescheitert? Und wenn ja, woran?
Nein, gescheitert ist es nicht. Das glaube ich nicht. Wichtig ist an der Stelle wahrzunehmen und deutlich zu machen, es gibt Menschen, die anders auf die Situation blicken. Und das sind Möglichkeiten, da Impulse zu setzen und auch nochmal Themen ins Gespräch zu kriegen, die von anderen übersehen werden. Das heißt, es geht um eine Sichtbarkeit und um eine Sprachfähigkeit in der Gesellschaft. Also von daher ist es für mich kein Scheitern, und es war ja auch absehbar, dass das Ergebnis kommen wird in einer sehr starken Prozentgröße, die dort natürlich vorkommt. Und da sage ich, nein, das ist nicht gescheitert. Und für mich selber ist es ein kostbarer Gewinn. Wir haben ja jetzt 2,5 Jahre schon in dem Bündnis zusammengearbeitet und gemeinsam dieses Demokratiefestival dort auf die Beine gestellt und mit toller Atmosphäre. Also wer dabei war, wird das nicht wieder vergessen, glaube ich. Für mich war das Kostbare dabei, zu erleben, dass wir in den Details sehr unterschiedlich sein können, so von den verschiedenen beteiligten Organisationen, Vereinen, Einzelpersonen, die dort am Start sind, dass wir aber im Grundansatz gemeinsam für eine weltoffene Gesellschaft eintreten wollen, wo Menschenwürde wirklich eine Rolle spielt. Und das zu erleben und zu wissen, es gibt da andere, auf die kann man sich verlassen, und die stehen zueinander und wir können gemeinsam und miteinander etwas tun, auch wenn wir in Detailfragen verschiedener Meinungen sind, das finde ich wirklich einen großen Gewinn. Also von da sage ich, diese Zeit dorthin war ein Gewinn, mit dem Ergebnis habe ich gerechnet. Und natürlich haben wir auch vorher gesagt, nach dem 6. September, nach der Wahl, wird es weitergehen. In welcher Form, damit müssen wir uns noch auseinandersetzen. Aber gescheitert ist für mich das falsche Wort. Wir haben uns gefunden, wir haben uns empowered und wir sind da, wir sind laut und wir sind hörbar. Und wenn ich die Reaktionen jetzt auch sehe in anderen Orten, die wir dort hatten, wo gleich am Montag eine Großdemo in Berlin stattgefunden hat, da habe ich dann noch eine Rede dafür geschrieben, die dann dort verlesen worden ist vor dem Brandenburger Tor, innerhalb von 1,5 Stunden, hatten die darum gebeten, können wir das noch machen? Da sag ich, ja klar, kriegt da was. Und wie viele Menschen das woanders auch noch mobilisiert, da sehe ich wirklich einen großen Effekt. Und da können wir, glaube ich, wie bei vielen Dingen, wo es um Würde geht, immer nur auf Langzeitwirkung setzen.
Wenn ich jetzt so auf das Wahlergebnis blicke, sehe ich vor allem ein gespaltenes Land. Also die AfD hat nicht die absolute Mehrheit. Zusammen mit dem BSW stellen sie aber, oder haben sie ungefähr die Hälfte der Zustimmung im Land hinter sich vereint. Ihnen gegenüber stehen die alle anderen Parteien, die sich ja aber auch vor der Wahl explizit, ja, als, finde ich, wirkt auf mich so, als Front auch dargestellt haben gegen die AfD. Jetzt ist diese Initiative, dieses große Bündnis, 300 Mitgliedsgruppen, das ist eine Menge. Trotzdem haben sie die offensichtlich ja wenig Zugang zur anderen Hälfte der Bevölkerung. Warum erreicht man die nicht?
Also ja, kann man sich natürlich fragen, warum erreicht man die nicht? Ich frage mich dann auch, warum lesen viele von den AfD-Wählerinnen und Wählern nicht das Wahlprogramm, wo Dinge drinstehen, die so eindeutig sind. Aber das passiert eben nicht. Es ist so, es heißt ja auch in den Wahlauswertungen, die Menschen haben die AfD wegen ihrer Inhalte gewählt. Aber an dieser Stelle bin ich mir ziemlich sicher, sie haben sie gewählt, weil sie besondere einige Inhalte wahrgenommen haben, aber nicht im Detail dahinter geschaut haben, was steckt denn dort eigentlich drin in dem Wahlprogramm. Und das, wenn man dann nachgefragt hat oder wenn ich das auch ein bisschen auf Social Media gesehen habe oder auch in verschiedenen Beiträgen, die in der Presse, in Interviews gelaufen sind, wenn Menschen befragt worden sind, wie sie gewählt haben und warum, dann höre ich Dinge, wo ich sage, okay, das hat nun überhaupt nichts mit dem zu tun mit dem Wahlprogramm, sondern das sind Zuschreibung an der Stelle, beziehungsweise da wird ein plakativer Satz verwendet, ja, also was weiß ich, da wenn es um billiger tanken geht, was ich auch auf Werbeplakaten der AfD lese, da hat eine AfD-Regierung von Sachsen hat überhaupt keinen Einfluss auf Preise an den Tankstellen, solche Geschichten. Also da ist viel, glaube ich, dass die Menschen nicht für Argumente offen sind. Ich nehme manchmal so wahr und glaube, viele von AfD-Wählern sind natürlich jetzt enttäuscht und wütend und sagen, jetzt muss ich hier mal was ändern. Und dann sind das die wir wählen, wo sie ihre Hoffnung drauf setzen. Und wenn das dann nicht passiert, sind sie auch wieder enttäuscht, dann entscheiden sie sich wieder ganz anders. Also das ist so ein Hin- und Herfliegen dabei. Aber das Problem ist, dass sie damit einer Partei jetzt hier wahrscheinlich in eine Regierungsverantwortung hineinhelfen, die aber hier in Sachsen-Anhalt wirklich als gesichert rechtsextrem erkannt ist. Und wo man auf die Inhalte schaut, wo ich sage, das ist nicht vereinbar mit Menschenwürde, wie dort agiert wird. Und das macht mir schon wirklich Sorgen, was dort, große, große Sorgen.
Jetzt ist trotzdem, für mich stellt sich die Frage, die Hälfte der Bevölkerung ungefähr hat ihrem Anliegen nicht entsprochen. Wie könnten wir die denn erreichen? Also es muss ja die Aufgabe sein in Zukunft, so sehe ich das jedenfalls, die Gesellschaft irgendwie wieder zusammenzubringen.
Das ist die große Herausforderung für uns. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir gucken, dass wir miteinander auch ins Gespräch gehen, dass wir also nicht nur übereinander reden und schimpfen, sondern dass wir wirklich Gelegenheiten schaffen, einander zu begegnen. Damit meine ich nicht ins Gespräch gehen mit Verantwortlichen in der AfD-Regierung oder aus dem, das, die meine ich damit gar nicht, sondern ich meine die Menschen, die sich dort für eine rechtsextreme Partei entschieden haben, mit denen ins Gespräch zu gehen, weil ich mir ganz sicher bin, das sind ja keine Rechtsextremen, die jetzt die alle AfD gewählt haben, aber sie haben nicht genau hingeschaut und sie haben, glaube ich, nicht bewusst wahrgenommen, was diese Partei dort fordert. Also dort miteinander zu schauen, ist das eine. Das zweite ist, einander wirklich auch wahrzunehmen und zu begreifen, hey, queere Menschen sind keine Monster. Das sind ganz liebe, normale Leute, mit denen man alles Mögliche machen kann. Solche Vorbehalte abzubauen. Ich glaube, das ist wichtig. Also Begegnungsmöglichkeiten nochmal in unserem Land zu schaffen. Ich glaube, da sind wir zu eng unterwegs in so den eigenen Blasen, wie man so sagt, wo ich wenig wahrnehme von anderen Menschen, ihren Lebensrealitäten, ihren Herausforderungen. Also da wirklich aneinander interessiert zu sein. Und ich glaube, da müssen wir als Zivilgesellschaft auch dafür sorgen, dass solche Gelegenheiten geschaffen werden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, mit der AfD oder mit AfD-Funktionären wollen Sie nicht reden. Die werden ja aber hier in den nächsten 5 Jahren eine große Rolle im Land spielen. Also warum kein Dialog mit der AfD?
Ja, ist ja die Frage, wer mit wem dort einen Dialog führt. Ein Dialog hat ja dann einen wichtigen Erfolg, wenn man drauf setzen kann, dass man voneinander lernt, aufeinander hört und dazu auch eine gewisse Bereitschaft wahrnimmt. Aber hier haben wir es natürlich zu tun, dass wir dort eine Partei haben, die in den Wahlkampf nicht mit einem Wahlprogramm, sondern mit einem Regierungsprogramm, wie Sie selber gesagt haben, angetreten sind. Und das ist erstmal da. Und dann sage ich auch an dieser Stelle, die können die Haltung verändern, aber sie haben bisher nicht auf Argumente gehört, dass das menschenverachtend ist, was dort drin steht, und das werden sie auch weiterhin nicht tun. Also die Frage ist, was das für einen Erfolg haben soll. Da bin ich mir ziemlich sicher, also mit solchen fundiert oder mit Menschen, die so stark diese Meinung und Haltung der AfD hinaustragen, bei denen das so gefestigt ist, da hat ein Dialog leider keinen Sinn und keinen Erfolg. Erfolg habe ich dort, wo Menschen sich nochmal auf Inhalte einlassen, wo sie auch nochmal andere Argumente hören und wo sie nicht von vornherein Menschen, die nicht passen, diffamieren und ablehnen. Das ist eine große Herausforderung. Da müsste viel passieren, dass die erstmal vieles von dem zurücknehmen, wie sie sich verhalten, wie sie reden, wie sie auch aufgetreten sind bisher im Landtag von Sachsen-Anhalt. Das fand ich zum Teil, was ich mitbekommen habe, hier und da auch unterirdisch.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD an ihren Positionen drehen wird, vor allem wenn wir uns das Wahlergebnis so angucken. Jetzt Sachsen-Anhalt weltoffen ist ja auch eine Demokratieinitiative gewesen. Jetzt die AfD selber brüstet sich ja damit und das zeigen uns auch Statistiken, dass sie relativ viele Nichtwähler mobilisieren. Das heißt, das ist ja eigentlich was sich, glaube ich, jeder nur wünschen kann, dass möglichst viele Menschen bei einer Wahl eine Stimme abgeben, damit wir ein breites Meinungsbild kriegen und jeder auch seine Meinung vertreten sieht irgendwie oder seine Position. Das ist jetzt erstmal ein Widerspruch, finde ich. Demokratieinitiative, die sich gegen die AfD richtet, eine Partei, die besonders viele Wähler zu Stimmen auf sich vereint, aber auch viele Nichtwähler mobilisiert. Wie sehen Sie das? Haben Sie da ein anderes Verständnis von Demokratie?
Da habe ich überhaupt kein anderes Verständnis von Demokratie. Und als am Sonntagmittag sich schon abzeichnete, wir haben eine sehr hohe Wahlbeteiligung.
Richtig, fast 80%, das hatten wir noch nie.
Genau, und das war ja schon absehbar, dann schon so um 14 Uhr oder sowas habe ich dann schon mal Zahlen gehört, wo ich dachte, oh ja, ist viel. Und dann haben mich Leute angeschrieben, so aus dem Bündnis, oh toll und so weiter. Ich sagte, ob das so toll ist. Es ist an sich immer gut, wenn sich Menschen in der Politik natürlich beteiligen, aber was das für das Wahlergebnis jetzt austragen wird, ich befürchte, da hat die AfD sehr, sehr viele bisherige Nichtwähler mobilisieren können. Das hat sich auch bewahrheitet am Ende, dass es so gekommen ist. Und auch da sage ich aber, viele von den AfD-Wählern wissen nicht genau, was sie gewählt haben, weil sie nicht das Wahlprogramm sich angeschaut haben und die Haltung gegenüber Menschen in ihrer Vielfältigkeit nicht sehen oder nicht sehen wollen, zum Teil auch. Die gibt es natürlich auch, dass da Leute ganz klar auch diesen grundständigen Rechtsextremismus vertreten, das ist schon klar. Aber viele, viele sind da nicht so, die haben ganz andere Themen, ganz andere Fragen so. Und wie sind die mobilisiert worden? Dann nehme ich natürlich wahr, so einen lächelnden, eloquenten Spitzenkandidaten dort. Dann nehme ich wahr, dass dort Volksfeste organisiert werden, die in einer sehr bürgernahen Art und Weise zelebriert werden, was ja fantastisch ist und was fantastisch funktioniert hat. Aber auch da geht es nicht um Inhalte, sondern das ist ein Einschwören wie bei einem Fußballspiel. Also das sind die WählerInnen sind eigentlich Fans. Und da kann ich machen eigentlich mit denen, was ich will. Die werden mir immer zujubeln. So diesen Eindruck hatte ich von diesen AfD-Volksfesten. Ich habe diesen Eindruck gehabt auch von diesen AfD-Bürgerdialogen, wo kritische Stimmen ganz schnell niedergebrüllt worden sind, weggedrängt worden sind und verlacht worden sind. Und was ich wirklich auch noch mal stark wahrgenommen habe, ist ja die Mobilisierung von jungen Menschen, gerade über diese Simson-Ausfahrten, wo wir alle, also habe ich damals schon darauf hingewiesen, als die ersten Bilder mal von Höcke mit einer Simson kamen, halt, Moment mal, das hat eine lange Geschichte. Wir wissen ja diese Simson-Geschichte mit der Firma, die enteignet worden ist in den 30er Jahren und die dann ausgewandert sind nachher nach Amerika. Und da wird dieser Simson-Name einer jüdischen Unternehmerfamilie missbraucht. Ich hatte Kontakte mit dem Dennis Baum dazu. Also das ist mobilisiert worden.
Die wehren sich ja auch dagegen.
Also die wehren sich massiv. Ja. Also ich habe mit Dennis Baum telefoniert und er hat auch dann angekündigt, er wird auch kommen nach Erfurt dann. Das hat er sich dann mit eingeplant zu dem Bundesparteitag, hat dort eine tolle Rede auch nochmal dazu gehalten. Aber das juckt die ja gar nicht von der AfD, obwohl das deutlich kritisch überall immer wieder gesagt worden ist. Die haben das weiter durchgezogen, haben ihre Simson-Ausfahrten und haben das als AfD-Wahlveranstaltungen hochgefahren. Also es ist ihnen gelungen, das zu machen, egal was für einen Hintergrund es hat. Geschichte auszublenden, das fordern sie im Wahlprogramm und das machen sie eben bei der Simson-Geschichte exemplarisch genauso.
Also würden Sie sagen, die Leute werden von der AfD gecatcht mit so Veranstaltungen und aber im Endeffekt inhaltlich verarscht, weil die keine Politik in ihrem Interesse macht?
Genau, das würde ich genauso unterschreiben.
Okay. Jetzt, Sie haben gerade die jungen Menschen angesprochen. Und ich habe mir auch mal die Wahlergebnisse bei den 18- bis 25-Jährigen angeguckt. Da hat die AfD um die 42%, also ungefähr so viel wie jetzt tatsächlich auch in der gesamten Bevölkerung. Wir sehen aber auch, die CDU fällt da durch mit gerade mal 5%. Grüne und Linke haben dafür beide über 15%. Sie sind ja Landesjugendpfarrer bei der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Was ist denn Ihr Eindruck? Was ist da los in der Jugendszene? Wie stellt die sich dar? Warum wählen da auch so viele AfD und warum viele auch nicht?
Also ich glaube, das ist ja immer, oder ich weiß, ich glaube, ich, also wir wissen, dass es ja immer so bei Jugendlichen ist, sich auch extrem zu positionieren. Extrem meine ich jetzt nicht im Sinne von links- oder rechtsextrem, sondern sozusagen nicht die Position der Mitte unbedingt einzunehmen, sondern sich schon klar in einer Seite auch zu positionieren. Deswegen finden sich bei Jugendlichen eher die Haltung entweder AfD, also entweder rechts oder im Bereich oder eben tatsächlich links oder eben grün engagiert, weil es dann um Klimageschichten geht, Klimakleber und so weiter. Da ist ja diese ganze Fridays for Future-Geschichte, hat das ja auch deutlich gemacht, wie viel jugendliche Power da dahinter steckt. Diese jugendliche Power ist einerseits großartig und andererseits kann sie natürlich auch gefährlich werden. Also wenn es die Ausschreitungen, die es auch immer wieder gegeben hat, da haben natürlich auch Jugendliche mitgemacht. Also auch schon in den 90er Jahren natürlich finden wir dort auch Jugendliche, die dort auch massiv, sagen wir mal, rechtsextrem unterwegs gewesen sind. Also es ist kein neues Phänomen.
Also Jugendliche sind einfach ein bisschen extremer politisch als die Erwachsenen im
Schnitt. Genau, sie sind extremer. Und das hat jetzt aber mit der Mobilisierung der AfD für junge Menschen funktioniert, sodass die ja fast auf dem Niveau, sag ich mal, des Bevölkerungsdurchschnittes AfD gewählt haben.
Was begeistert die denn daran? Warum? Also ist es nur die extreme Position? Die könnten ja auch links wählen. Machen sie ja auch zum Teil, aber nicht in diesem Ausmaß.
Ja, und bei denen, die links wählen oder grün engagiert sind, nehme ich ein langfristiges Engagement wahr. Das heißt, sie setzen sich mit Themen auseinander. Sie fragen, wie ist denn das mit Klimafragen? Wie ist das mit Gerechtigkeitsfragen? Wie ist das mit Friedensfragen? Da nehme ich eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema wahr. Auf der rechten Seite nehme ich das nicht wahr, da nehme ich viel mehr sozusagen wahr. Zum einen natürlich, hey, wir sind hier zusammen, also Gemeinschaftsgefühl ist natürlich ein wichtiger Faktor, gemeinsam dafür was einzustehen. Wir machen das zusammen und wir machen etwas, worüber sich andere vielleicht aufregen. Und ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, dass es natürlich immer die Sorge gibt, was wird denn mit mir, wenn ich älter werde, ich will Geld verdienen, ich will einen Job haben, ich will Partnerinnen und Partner haben. Jetzt kommen die Ausländer, nehmen mir das alles weg. Mein Job, meine Zukunft, meinen zukünftigen Partner, das wird ja so immer wieder und wurde immer wieder so propagiert. Deswegen die Einwanderung in die Sozialkassen und so weiter. Und diese Angst ist in der Bevölkerung da und die nehmen jugendliche Menschen, die erstmal auf dem Weg sind, sich überhaupt eine Stabilität im Leben aufzubauen, noch extremer wahr.
Okay, jetzt ist die Wahl geschehen. Wir haben das Ergebnis. Wir werden sehen müssen, was daraus wird in Form einer Regierung. Ob wir vielleicht neue Wahlen sehen, das müssen wir abwarten. Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, Sie haben schon gesagt, Sie machen weiter. Wie sehen für Sie die nächsten Schritte aus? Wie sollte diese Zivilgesellschaft jetzt damit umgehen?
Also ich kann jetzt natürlich nicht für das Bündnis sprechen und sagen, so und so wird es passieren. Weil wir natürlich,
vielleicht wie Sie damit umgehen.
Ja, genau. Da kann ich jetzt nur, zum einen ist es klar, also die Grundhaltung bei mir und bei vielen, vielen anderen natürlich, die ich kenne oder bei denen eigentlich allen, ist ja keine, die wir uns jetzt mal angenommen haben für diese Wahl, sondern ist eine, die mit der wir aufgewachsen sind, mit der wir groß geworden sind, für die wir uns eingesetzt und gekämpft haben oder die wir uns angenommen haben über einen langen Zeitraum. Und das verschwindet ja nicht mit dem Wahlsonntag, zum Glück, sondern das bleibt uns ja erhalten. Von daher werden sich Menschen, die bisher sich gegen Rechtsextremismus eingesetzt haben, das auch weiterhin tun. Ich werde das auch tun und werde die Gelegenheiten nutzen, wo das möglich ist.
Wie könnte sowas aussehen konkret? Haben Sie was im Kopf? Was in den nächsten Tagen?
In den nächsten Tagen, jetzt steht es erstmal natürlich nochmal an, dass es an verschiedenen Orten jetzt auch die Sorge gibt, gerade dort, wo jetzt auch nochmal Wahlen sind in anderen Bundesländern, dass die auch anfragen, könnt ihr uns quasi auch nochmal unterstützen? Oder die haben natürlich auch die Wahl von Sachsen-Anhalt als ein Warnsignal für sich, für ihre eigene Wahl und für die ganze Bundesrepublik wahrgenommen.
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wählen demnächst.
Ganz genau so. Also von daher gibt es dort auch Interesse, von unseren Erfahrungen zu hören, so wie wir das auch gemacht haben. Wir haben ja auch gehorcht, wie habt ihr das in Thüringen, wie war das bei euch mit eurem Bündnis und so. Also diese Vernetzung ist wichtig, auch gegenseitig da den Support zu geben. Das auf jeden Fall. Und dann natürlich da zu sein, und da sage ich mal, ich als jemand, der an der Kirche arbeitet, auch Menschen einen sicheren Ort zu geben, die in Sorge, in Not geraten, und dort nochmal zu sagen, hey, wir stehen zu dir, wir sind da, wir schützen dich auch. Also das dafür auch weiterhin da zu sein, das auch deutlich zu kommunizieren und nicht nachzulassen. Und deutlich die Stimme zu erheben, wenn jetzt möglicherweise Dinge in Sachsen-Anhalt geändert werden sollen, wo wir sagen, das geht überhaupt nicht, weil das verletzt hier viele Menschen in ihrem Dasein, in ihrer Lebensqualität und in dem eigenen Anspruch, würdig behandelt zu werden.
Sie haben jetzt ja durch dieses Bündnis auch viel Kontakte in diese Communities, die wir gesprochen haben. Vielleicht machen wir es nochmal konkret, weil Sie es gerade wieder erwähnt hatten. In was für eine Not könnten denn die Menschen geraten jetzt durch vielleicht eine Stimmung, die sich ändert im Land, durch die Wahl oder so? Was sehen Sie da konkret?
Also meine größte Sorge ist tatsächlich nochmal die Stimmung im Land. Also Menschen, die so jetzt schon Probleme hatten, werden es noch viel stärker spüren, befürchte ich, weil die Stimmung sich natürlich ändert und weil er immer salonfähiger geworden ist, darüber zu reden. Also wenn eine Partei die Regierungsverantwortung übernimmt, davon spricht, dass es pervers ist, wenn Menschen in ihrer Geschlechtlichkeit dort andere Orientierungen haben, sich selber anders nochmal verorten und finden müssen, dann ist das eine bösartige Beleidigung. Und so reden wir nicht miteinander. Und das sind so Punkte. Und wenn ich selber mir überlege, ich würde von einer Regierungspartei als pervers bezeichnet werden, das macht etwas mit mir, da bekomme ich Angst. Und wenn andere das auch so hören, dann ist auch Gewalt in Wort und auch Gewalt in Tat Tür und Tor geöffnet.
Und das heißt, befürchte ich. Sie fürchten psychische und physische Übergriffe auf queere Menschen, auf Menschen mit Migrationshintergrund, mehr als wir das bisher gesehen haben in den kommenden Monaten.
Das befürchte ich sehr deutlich, bis hin auch dann zu anderen Themen und Detailfragen, die dann natürlich nochmal kommen werden. Also was macht das auch mit dieser Gesellschaft? Also wenn ich mir anschaue, was zum Thema Schule oder sowas in diesem Regierungsprogramm drin steht, also das alles, die Auseinandersetzung mit der Verantwortung, was da geschehen ist im Dritten Reich, dass das ja nicht mehr so die Rolle spielen soll, sondern dafür ist, wir gucken mal mehr auf Kaiserreich, auf Bismarck und so weiter.
Herr Tillschneider möchte den Lehrplan umbauen, mehr Bismarck, weniger Hitler, hat er gesagt.
Genau, und sowas. Und da sage ich, ja schön, so verdrehen wir eben die Geschichte, vergessen unsere Verantwortung, vergessen das, und wer aus der Geschichte nichts lernte, macht die gleichen Fehler wieder, beziehungsweise tappt wieder genau in die gleichen Dinge hinein. Und das macht mir schon noch Sorgen, weil das natürlich dann auch die Ansatzpunkte sind, wenn ich in der Bildung, in der Schule dort da nicht daran arbeite, dann wird das noch schlimmer werden. Es ist ja immer schon herausfordernd, wie kann ich jungen Menschen sozusagen, also auch sie, also dort auch mit ihnen dorthin kommen zu sagen, jeder Mensch hat ein Recht hier zu leben, wir dürfen alle verschieden sein und es ist wunderbar, verschieden zu sein. Und wir können nur miteinander leben, wenn wir einander auch akzeptieren in der Verschiedenheit, die wir haben und die wir sind.
Kennen Sie Menschen, die gesagt haben, ich packe jetzt meine Koffer, das ist mir, oder zumindest mittelfristig?
Also ich habe Menschen gehört, ich habe auch persönlich Menschen gehört, die gesagt haben, ich will das nicht, ich will das meinen Kindern nicht zumuten, in so einem Land zu leben, in so einer Schule zu sein. Ja, das ist mir persönlich von mir sehr nahestehenden Menschen gesagt worden.
Das heißt, die werden angesichts dieses Wahlergebnisses vermutlich das Land verlassen, das Bundesland.
Was am Ende daraus wird, wissen wir nicht. Ich finde es schon extrem schlimm, wenn Menschen diesen Gedanken haben müssen. Und ich sage auch ganz ehrlich, als ich am Sonntag nach Hause gefahren bin, nach der Verkündigung der Wahlergebnisse und ich dann so ein bisschen für mich zur Ruhe gekommen bin, da habe ich auch gedacht, willst du wirklich in so einem Land weiter leben? Willst du das?
Und, wollen Sie?
Ich bin ja zu Hause, ich habe ja meine Wurzeln und bin ja auch super geschützt. Also ich brauche mir da überhaupt keine Sorgen machen mit meinem Beruf in der Kirche. Und ich werde weiterhin meinen Mund auftun können, da wird mich kein Arbeitgeber dran hindern wollen. Also da habe ich gar keine Probleme. Ich bin in einer sehr komfortablen Situation. Von daher ist das ein emotionales Gefühl, wo ich aber weiß, hey, das haben andere Menschen eben nicht. Die müssen sich da ganz anderen Kopf machen und müssen da viel genauer hinschauen. Ja, meine Kinder sind raus aus der Schule, jetzt mache ich mir natürlich Gedanken über meine Enkelkinder an der Stelle. Ja, aber trotzdem, wenn ich das bei anderen wahrnehme, dann ist das eine Angst, das hätte ich nicht geglaubt, dass wir nochmal dorthin kommen. Das finde ich erschütternd.
Sie haben gerade von Ihrem Job gesprochen. Ja. Jetzt, wir hatten schon Bischof Feige hier im Podcast zu Gast. Mit dem haben wir auch schon über die Rolle der Kirche gesprochen. Wo sehen Sie denn die Rolle der Kirche gerade jetzt, dieser Situation?
Also die Rolle der Kirche ist in erster Linie, finde ich, immer für Menschen da zu sein. Sie ist besonders an der Stelle gefragt, wo es auch um den Schutz von Minderheiten geht, ihnen Räume zu geben, ihnen Ohr zu geben und ihnen Stimme zu geben oder für sie die Stimme zu erheben. Das ist mir schon sehr wichtig und deswegen ist für mich Kirche immer politisch, mein christlicher Glaube immer politisch gewesen, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Auch wenn ich an dieser Stelle immer wieder angefeindet und angegangen werde, Kirche soll sich aus Politik raushalten. Nein, das Leben von uns Menschen ist ein politisches Leben. Wir bewegen uns im politischen Rahmen. Kirche muss politisch sein. Aber Kirche hat die Chance, sehr unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, weil wir ja in der Kirche eben keine politischen Reden, was im Sinne von Parteitagsreden oder Parteireden haben, sondern weil wir die Themen bereden können. Wie gehen wir eigentlich mit Herausforderungen um? Wie gehen wir mit Fragen von Klima um oder Schöpfungserhaltung? Also wir können quasi die Sachthemen in den Vordergrund stellen, ohne dass wir an der Stelle sagen, wir verfolgen ja oder müssten ein Parteiprogramm verfolgen und Wählerstimmen erreichen. Das müssen wir ja nicht. Das ist ja unser großer Vorteil. Und wir erreichen natürlich auch Menschen über Musikangebote und so weiter, die in Kirchen stattfinden. Und da kommen total verschiedene Menschen zusammen. Das ist eine Chance, also das Miteinander zu stärken und Menschen auch dann auch eine Heimat zu geben, die sagen, hier darf ich sein, wie ich bin.
Nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, der hört vielleicht den Podcast und ist sehr besorgt, hat vielleicht Angst angesichts der Situation des Wahlergebnisses, weil er vielleicht zur queeren Community gehört. Was würden Sie demjenigen raten? Wie könnte er sich engagieren? Wo kann er vielleicht Zuflucht finden?
Also ich sage gerne allen, das habe ich auch am Samstag auf dem Domplatz auch gesagt, dort in meiner Rede, sucht Verbündete. Und zwar meine ich nicht nur Menschen, die bedrängt sind, sondern alle Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren wollen. Mischt euch ein, macht mit bei Organisationen.
Wo gehe ich hin? Was mache ich konkret? Wo rufe ich an?
Naja, ich kann sozusagen natürlich schauen, welche verschiedenen Communities, welche verschiedenen Organisationen gibt es. Wo ich sage, das sind eigentlich auch meine Themen. Das heißt, ich muss diese Themen nicht alleine mit mir zu Hause nur ausmachen oder nur an meinem Handy, indem ich da mal durch die Beiträge scrolle, sondern ich kann natürlich sagen, ich suche mal Kontakt zu den anderen. Und das ist die große Chance. Wir haben auf unserer Website ja die ganzen Organisationen gelistet, die bei Sachsen-Anhalt weltoffen dabei sind. Und da kann ich ja mal durchschauen und mal gucken, okay, das ist vielleicht genau mein Thema und da bin ich dabei, dann treffe ich auf Gleichgesinnte, treffe auf Leute, die auch was organisieren, was auf die Beine stellen und dann merke ich, ja, ich bin nicht allein, ich habe eine Gemeinschaft und wir können dort zusammen auch was wuppen und ich fühle mich gesichert. Ich habe Leute, die ich mal ansprechen kann, bin ich nicht allein mit meinen Tränen, mit meiner Angst und auch nicht mit meinem Engagement und mit meiner Lust, was zu tun. Das ist auch toll, ja. Leute zu finden, sagen, ey, das wuppen wir gemeinsam. Es macht tierisch Spaß und Demokratiefestival auf die Beine zu stellen, auch wenn es tierisch anstrengend ist, es macht super viel Spaß.
Jetzt haben Sie schon einen motivierten Dreh wieder gefunden zu unserem ja ein bisschen bedrückenden Gespräch in den letzten Minuten. Das möchte ich gern kurz aufgreifen. Was macht Ihnen denn Hoffnung eigentlich, wenn Sie jetzt gerade auf Sachsen-Anhalt blicken?
Ja, Hoffnung macht mir tatsächlich, wie ich wahrnehme, dass wie viele Leute jetzt im Nachgang aufhorchen und sagen, hey, was da in Sachsen-Anhalt passiert ist, das darf bei uns nicht passieren. Also dort das wahrzunehmen, was ich so aus anderen Orten, Städten, ganz deutschlandweit erfahre. Es macht mir viel Hoffnung, dass ich so viele Menschen kennenlernen durfte in diesen letzten 2,5 Jahren, die hoch engagiert sind und wo wir gemeinsam was gewuppt haben und die da weiterhin dafür einstehen werden und da Ideen haben und denen immer wieder was Neues einfällt. Und das Tolle ist ja bei so verschiedenen, wir haben alle so unterschiedliche Kontakte, sind super vernetzt und dann kann das gut zusammenfinden und zusammenkommen. Also es macht mir auch Hoffnung. Und ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft auch wieder woanders hinkommen können. Es hat immer die Situation gegeben, wo man dachte, es geht nicht mehr weiter. Aber wir haben ja so viel erlebt. Wir haben erlebt die Wende. Wir haben erlebt, wie auch 2015 auch Menschen auch willkommen geheißen worden sind. Und ich glaube, es steckt überall die Kraft der Veränderung drin. Wenn Menschen das wollen, können sie bitterste Situationen auch wieder kippen. Auch wenn es manchmal hart und schwer ist. Aber wenn wir das wollen, kriegen wir das hin.
Herr Herfurth, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck davon bekommen, wie so die Stimmung in der Zivilgesellschaft ist, was es da für Ansätze gibt, wie die darauf blicken und wie auch Sie damit umgehen. Bevor wir gleich hier fertig sind, würde ich gerne unser Abschlussritual mit Ihnen noch durchziehen. Das machen wir immer. Wir stellen unseren Gästen die gleichen drei Fragen. Die sind, wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer, schon mitbekommen habt, jetzt nach der Wahl natürlich andere als vor der Wahl. Und ich bin schon gespannt, wie Sie antworten. Bitte einfach um eine kurze persönliche Antwort. Welche Themen in Sachsen-Anhalt müssen jetzt nach der Wahl aus Ihrer Sicht als erstes angegangen werden?
Das Miteinander in dieser Gesellschaft.
Das war wirklich eine kurze Antwort, danke.
Wollen Sie es noch länger?
Nein, auf keinen Fall, ist perfekt. Welche Person in Sachsen-Anhalt haben Sie zuletzt kennengelernt, die Sie wirklich beeindruckt hat?
Ja, da muss ich passen.
Kann auch eine Personengruppe sein.
Also, nee, an einer Person kann ich es nicht festmachen. Ich kann das nur festmachen daran, wie ich erlebt habe bei unserem Demokratiefestival, dort Leute von frühmorgens an bis die ganze Nacht durchgewuppt haben, um dieses Demokratiefestival vorzubereiten und hinterher wieder aufzuräumen bis zum letzten Becher, der auf dem Platz lag. Und die haben dafür kein Geld bekommen, sondern die haben einfach das gemacht, weil sie sagen, ich will mich engagieren.
Wo steht Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht am Ende dieses Jahres?
Das ist eine extrem schwere Frage. Ich hoffe nicht, wir stehen vor dem absoluten Scherbenhaufen oder wir stehen vor Düsterland. Ja, ich weiß es echt nicht.
Das ist voll okay. Herr Herfurth, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke, für Ihre Worte. Das war diese Folge von 2,1 Millionen. Euch da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme zum Wahljahr hier in Sachsen-Anhalt. Ihr bekommt hier die richtigen, wichtigsten Infos zur Landtagswahl und allem, was damit zusammenhängt. Und wenn euch diese Folge und der Podcast gefällt, dann empfiehlt sie doch gerne weiter an jemandem, dem das Land und die Politik hier genauso am Herzen liegt wie uns. Und wenn ihr Feedback, Anregungen, Wünsche, Kritik habt, schreibt uns unbedingt an podcast@volksstimme.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir lesen das alles. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Herrn Herfurth, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, bis zur nächsten Folge von 2,1 Millionen. Das Team hinter dem Podcast, die vier Hosts sind Elisa Schulz, Lena Bellon, Jan Schumann und ich, Max Hunger. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki und Gregor Rittelmeier, Grafik Tobias Büttner.